die Gründung des Vereins für Berg- und Hüttenleute zu Berlin. Schon von Anfang des Wintersemesters 1860 bis 1861 an, also unmittelbar nach der Neugründung der Bergakademie, hatten zwanglose Zusammenkünfte der jungen Bergexpektanten stattgefunden. Sie trafen sich jeden Donnerstagabend im Münchner Brauhaus auf der Johannisstraße und später bei Lindo auf der Luisenstraße. Die Beteiligung war jedoch meist auf einen kleinen, regelmäßig erscheinenden Kreis beschränkt, während der größere Teil fernblieb und die mancherlei Darbietungen der Großstadt bevorzugte. Die Minderheit erstrebte aber einen Zusammenschluss möglichst aller Studierenden und kam immer mehr zu der Überzeugung, dass sich das auf dem Wege der bestehenden lockeren Geselligkeit nicht werde erreichen lassen. Sie glaubte vielmehr, diesem Ziel dadurch näher kommen zu können, dass sich ein kleinerer Kreis eng vereinigte und durch Schaffung eines reichen, die Geselligkeit und die wissenschaftliche Bildung pflegenden Vereinslebens auch diejenigen Fachgenossen zu gewinnen suchte, die bis dahin den Einheitsbestrebungen gleichgültig gegenüberstanden. Am 14. Januar 1861 traten die vier Bergexpektanten Heinrich Schotte, Georg V. Freihold, Karl Fickler und Philipp Schiller mit einem Statut hervor, welches allgemeinen Beifall fand. Die genannten und 11 weitere Bergexpektanten verpflichteten sich auf das Statut und gründeten den Verein für Berg- und Hüttenleute zu Berlin. Man vereinigte sich laut Statut zu einer Gesellschaft, deren Zweck ein näheres Aneinanderschließen und Förderung der wissenschaftlichen Ausbildung sein sollte. Beides wurde durch Zusammenkünfte erstrebt, in denen teils gesellige, teils wissenschaftliche Unterhaltungen geführt wurden. Jeder Bergakademiker konnte mit absoluter Stimmenmehrheit zum Mitgliede gewählt werden. Das Eintrittsgeld wurde auf einen Taler, der Monatsbeitrag auf 10 Silbergroschen festgesetzt. Die Geschäfte der Gesellschaft leitete ein Komitee, das aus 4 Mitgliedern bestand, aber nur vorschlagende Befugnisse hatte. Alle 8 Tage sollten gesellige, alle 14 Tage wissenschaftliche Zusammenkünfte stattfinden. Den Vorsitz bei letzteren führte das Komitee, bei ersteren jedes Mal abwechselnd ein Mitglied desselben. Zur Pflege der Wissenschaft wurden Fachzeitschriften angeschafft und an den betreffenden Abenden Vorträge gehalten von Mitgliedern, die sich freiwillig hierzu erboten. Wer Berlin verließ, wurde auswärtiges Mitglied. Die Wahl von Ehrenmitgliedern erfolgte mit absoluter Mehrheit. Die Einführung von Gästen war jederzeit zulässig. Diesem Statut folgten in kurzer Zeit 3 weitere Reglements, welche die allgemeinen Bestimmungen ergänzen sollten. Das Reglement für die Komiteemitglieder, das Reglement für den Journalzirkel und die Kneipordnung. Die Komiteegeschäfte verteilten sich danach in der Weise, dass dem Präses die Vertretung des Vereins und die Leitung der Versammlungen, dem Schriftführer der Schriftverkehr und die Verwaltung des Inventars und der Zeitschriften, dem Rendanten die Kassenführung oblag. Ein 4. Komiteemitglied, der Vizepräses, sollte die ersteren 3 bei Arbeitshäufung unterstützen und im Behinderungsfalle vertreten, hatte aber in den Komiteesitzungen keine Stimme. Nach dem Reglement für den Journalzirkel sollten die Zeitschriften zunächst an 2 Vereinsabenden ausliegen, dann aber auch von den Mitgliedern mit nach Hause genommen werden dürfen. Die Leihbedingungen waren bis ins Einzelne geregelt und gaben dem Schriftführer scharfe Maßregeln gegen Säumige an die Hand. Die Kneipordnung legte vor allem das Recht des Kneipwarts fest, unbedingten Gehorsam verlangen und jedes Mitglied einen ganzen spinnen lassen zu können. Renitente Kneipgenossen konnten in den BV, also Bierverschiss, gesteckt werden, wogegen aber an ein am nächsten Kneipabend tagendes unfehlbares Biergericht appelliert werden konnte. Das Nachkommen auf Vortrinken war in das Belieben jedes Einzelnen gestellt, es konnte dieser halb weder der Kneipwart noch das Biergericht angerufen werden. Dagegen mussten halbe in die Welt angenommen und weitergeschickt werden, ganze in die Welt waren überhaupt verboten. So hatte denn in kurzer Zeit das den jungen Gründern vorschwebende ideal greifbare Gestalt angenommen. Ein Statut von 18 Paragraphen zeichnete die Bahnen vor, auf denen der junge Verein wandeln und sich frei entwickeln sollte. Diese Ausführungen sind entnommen dem Bastu-Entwurf zur Vereinsgeschichte von dem im Ersten Weltkrieg gefallenen A.H. Eickhoff. Zu seinem ehrenden Gedächtnis wird die Schilderung der Gründung und der ersten Semester hier zur Chronik des Berg- und Hüttenmännischen Vereins von 1927 gebracht. Glück auf!